Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Hi, ich bin Parshat.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Bevor es jetzt mit der neuen Folge von Tatort Nordwesten losgeht, hat mein Kollege Simon noch eine wichtige Info für euch. Simon, was hast du dabei?
Moin Julian, für alle, die gerne spannende Geschichten aus der Region hören und auch lesen, gibt es gerade das Nordwest E-Paper als super Angebot mit vielen neuen Extras. So können die Podcasts der NWZ jetzt direkt in der Nordwest E-Paper App gehört werden.
Also auch unser Tatort Nordwesten?
Ja genau, zudem sind die E-Paper-Ausgaben schon immer am Vorabend ab 20.30 Uhr verfügbar und auch am Sonntag gibt es mit dem digitalen Journal Lesefutter aus der Region. Und jetzt kommt's.
Erzähl.
Obendrauf bekommt ihr ein brandneues Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Das gibt es geschenkt dazu.
Tja, da würde ich sagen, nicht lange überlegen, sondern direkt bestellen unter nwzonline.de/digitalpaket. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Und plötzlich war er irgendwie da. Ein netter Mann, Anfang 40. Er kommt aus Luxemburg. Er engagiert sich in Sportvereinen, unterstützt Familien, die Hilfe brauchen. Das Vertrauen ist groß, doch eines Tages wird er festgenommen. Bevor es losgeht, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Tatort Nordwesten gibt es jetzt auch bei Instagram. Wenn ihr dort nach Tatort Nordwesten sucht, findet ihr schon die Seite. Dort gibt es neben Informationen, Bildern und Wissenswerten zu den Folgen auch noch spannende Infos zum Thema Crime. Aber ich will nicht zu viel verraten, seid einfach gespannt, was da so kommen wird. So, nun aber genug Werbung gemacht, jetzt geht es in den neuen Fall. Tatort diesmal, Ostfriesland. Bevor es weitergeht, in diesem Fall geht es um das Thema sexuellen Missbrauch an Kindern. Das kann für einige Menschen belastend sein. Wenn das auf dich zutrifft, dann rate ich dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht allein zu hören. Es stellt sich heraus, dass der Mann, den eigentlich alle in ihr Herz geschlossen haben, nur eine Fassade aufgebaut hat. Sein eigentliches Ziel, die Kinder der Familien. Denn er ist pädophil und hat Kinder über Jahre sexuell missbraucht. Mein Name ist Julian Reusch und in der neuen Folge von Tatort Nordwesten sprechen wir über einen Fall, der schon so schlimm genug wäre. Doch, um ehrlich zu sein, wird der Fall mit jedem Prozesstag immer größer. Denn seine dunkle Vergangenheit holt ihn ein. Bei mir zu Gast ist Jan-Michael Heimann, NWZ-Redakteur aus dem Ammerland. Moin Jan, schön, dass du da bist.
Moin, danke für die Einladung.
Ja, du bist ja auch schon zum zweiten Mal da. Wir haben schon einmal über die Schattenwelt der Einbrecher gesprochen. Ein kleiner Hinweis, diese Folge verlinke ich euch in den Shownotes. Bevor du bei uns bei der NWZ warst, warst du bei den ostfriesischen Nachrichten und hast dort viele Gerichte verfolgt, darüber geschrieben. Aus dieser Zeit stammt jetzt auch dieser Fall. Und ich nehme an, dass ich es auch sagen kann, das war wahrscheinlich einer der größten und emotionalsten Fälle für dich, oder?
Das ist absolut richtig. An den Fall kann ich mich besonders gut erinnern, einfach weil er über Monate lief und so eindrucksvoll war. unterschiedlichste Tatorte aufgetaucht sind während des Prozesses und ja, auch die Taten besonders schlimm waren.
Im Zentrum unseres Falles steht der Luxemburger. Wir nennen ihn hier Serge. Magst du uns mal ein bisschen was über ihn erzählen?
Auf den ersten Eindruck im Gericht wirkte er unscheinbar, 43 Jahre alt, konnte sich gut äußern, gute Sprache, gepflegtes Erscheinungsbild, wirkte, ja, muss man sogar sagen, sympathisch, wenn man ihn gesehen hat, wusste aber natürlich nicht, was hinter der Fassade steckt.
Er ist quasi aus dem Nichts in Ostfriesland aufgetaucht, das kann man schon so sagen. Weißt du, wann das ungefähr war, wann er da zum ersten Mal aufgetaucht ist?
Ja, das muss Ende 2017, Anfang 2018 gewesen sein, dass er in Leer sich eine Wohnung genommen hat und sich dann eigentlich verhalten hat, wie man das gewohnt ist von Menschen, die in eine neue Region ziehen. Hat sich bei Sportvereinen engagiert, hat Leute kennengelernt, Arbeitskollegen, Freunde gefunden. Genau, er war quasi von heute auf morgen da und präsent.
Und man muss ja sagen, er hat dann ja auch eine Partnerin noch gefunden, ne?
Er hat eine Partnerin gefunden über Freunde, eine 38-Jährige, mit der er dann auch zusammengezogen ist und ungefähr 3 Monate zusammen war, ja.
Genau, du sagst 3 Monate, weil dann wurde diese Beziehung relativ abrupt beendet, denn eines Tages stand dann die Polizei vor ihrer Tür. Magst du das mal erzählen?
Genau, das war auch, ich meine, November 2018, dass die Polizei und das Jugendamt bei der Frau in Aurich geklingelt haben. Und die Frau mit Taten und auch früheren Taten des von Serge konfrontiert haben, von denen sie bis dahin nicht wusste. Und zwar geht es da um Missbrauchsfälle, um schwere Missbrauchsfälle. Ja, das hat die Frau natürlich überrascht und führte zum sofortigen Ende der Beziehung, was logisch ist. Und ja, es gab da auch ein Aufeinandertreffen dann von Serge und der Polizei. Die Polizei hat Serge den Schlüssel fürs Haus abgenommen und später wurde er dann in Trier festgenommen.
Das war ja auch nochmal gar nicht so leicht, weil er natürlich versucht hat zu flüchten. Wie ist er denn dann aufgespürt worden?
Es gab Handyauswertungen, die auch nicht leicht waren für die Polizei, weil er WLAN-Telefonie genutzt hat. Trotzdem sagte ein Polizist später im Gericht aus, dass es gelungen ist, ihn über Geodaten zu ermitteln. Und dann gelang schließlich die Festnahme in Trier.
Damit saß er dann in Untersuchungshaft. Doch eigentlich geht der Fall jetzt erst so richtig los. Seine Ex-Freundin hat dann ja auch, nachdem sie mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, was auch die Geschichte war, einer Bekannten Bescheid gesagt. Magst du da von diesem Telefonat mal erzählen?
Serge hat seine Freundin durch ein befreundetes Ehepaar kennengelernt. Seine spätere Freundin hat dort als Tagesmutter gearbeitet. Dadurch ist der Kontakt überhaupt entstanden. Serge war befreundet mit dem Paar auch aus dem Auricher Raum durch seine Arbeit. Dort hat er den Ehemann kennengelernt und der Arbeitsort war eine Jugendeinrichtung in Westerhold im Landkreis Wittmund. Da hat er dann als Sicherheitsmitarbeiter gearbeitet. Weil er in Leer gewohnt hat und die Strecke da Richtung Wittmund relativ weit war, durfte er irgendwann dann auch öfter mal bei der Familie im Auricher Raum übernachten.
Und diese Familie hatte auch Kinder, das kann man auch schon mal vorwegnehmen.
Genau.
Auch ein Muster, was ehrlicherweise uns vielleicht an dieser Aufnahme noch häufiger wieder begegnen wird. Doch dazu später mehr. Der Prozess, den du jetzt schon angesprochen hast, der fand vor dem Landgericht Aurich statt. Ich muss sagen, ich war da jetzt noch nie. Magst du uns mal das Gebäude von außen und innen so ein bisschen beschreiben?
Ja, also für mich das Landgericht Aurich oder für viele wahrscheinlich eins der schönsten Gebäude in Aurich. Es ist das Auricher Schloss. Ein großes, weißes Gebäude mit einem Innenhof und schön gelegen in Innenstadtnähe. Wenn man reinläuft, erkennt man dann schnell, okay, hier ist heutzutage kein Schloss mehr, sondern man geht als erstes durch eine Sicherheitsschleuse. Dieser Prozess hat in dem großen Saal stattgefunden. Ein großer Raum, wirkt sehr kühl. An der Wand hängt ein altes Gemälde, ansonsten alte Holzbänke. Der Zuschauerraum relativ weit weg von den Plätzen der Richter und der Staatsanwaltschaft. Also ist wirklich ein großer Raum, Platz für viele Zuhörer und doch insgesamt eine sehr kühle Atmosphäre.
Dort wurde dann dieser Fall verhandelt. Du warst auch, soweit ich informiert bin, schon beim ersten Prozesstag dabei. Hast du da eigentlich dir schon vorstellen können, wie groß der Fall wirklich ist oder wurde?
Konnte man vorher zumindest nicht. Es waren zwar schon 7 bis 8 Verhandlungstage angesetzt, heißt aber immer nicht viel. Gerne auch mal in 2, 3 Tagen dann abgehandelt. Hier hat sich das tatsächlich erst im Laufe des Prozesses ergeben, was das wirklich für ein Mammutprozess dann wird. Schon mal vorweggenommen, er ist bis September gegangen dann. Es waren, ich glaube, um die 20 Verhandlungstage. Und auch der erste Verhandlungstag hat dann schon gezeigt, er ging 7,5 Stunden mit kurzen Unterbrechungen, dass es hier wirklich viel aufzuklären gibt. Aber am ersten Tag wusste man noch nicht, dass der Prozess dann letztendlich noch nach Amerika oder durch europäische Gerichte führt.
Da kommen wir gleich zu. Aber magst du uns mal sagen, was wurde ihm jetzt genau vorgeworfen? Also was war die Anklage überhaupt?
Er war angeklagt wegen schwerem sexuellen Missbrauch in 4 Fällen an Kindern.
An 2 verschiedenen Kindern.
An 2 verschiedenen Kindern, genau. Die Kinder unter 14 Jahre alt, beide eben aus diesen ostfriesischen Familien. Auch die beiden Familien, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und an denen soll er sich vergangen haben.
Sein soziales Umfeld aus Ostfriesland, diese Familien, seine Ex-Freundin, die haben ja auch dann vor Gericht ausgesagt. Magst du uns mal ein bisschen durchführen, wie sie ihn beschrieben haben, also was sie zu den Vorwürfen gesagt haben?
Ja, man muss wirklich sagen, sie waren überrascht von den Vorwürfen. Als das damals ans Tageslicht gekommen ist, hätten sie da im Leben nicht mit gerechnet. Sie haben Serge als echten Freund kennengelernt, haben ihm vertraut. Er hat bei ihnen übernachten dürfen. Er hat Ämter in Sportvereinen, wo die Kinder Mitglied waren, übernommen, war mit beim Training, war mit bei den Spielen, hat den Kindern Geschenke gemacht. Eigentlich der perfekte Onkel, hat nette Abende auch mit den Eltern verbracht, hat dann eben sogar eine Freundin gefunden, hat den Familienvater gespielt und scheinbar war er.
Und keiner konnte es ihm quasi, also hat es daran denken können, dass überhaupt solche Taten mit ihm in Verbindung stehen, das kann man auch, glaube ich, so sagen.
Genau, damals zunächst nicht, das hat sich dann geändert, als dann die Hinweise bekannt wurden, da haben die Eltern dann darüber nachgedacht, gut, es gab Fälle, da kam uns das etwas komisch vor, er hat zum Beispiel per WhatsApp Kontakt zu einem Jungen gehabt und geschrieben, ich habe dich sehr lieb oder ich vermisse dich voll. Also schon Dinge, von denen man sagen würde, das schreibt ein 43-Jähriger keinem Kind unter 14, das nicht sein eigenes ist.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Indiz, dass das irgendwie nicht ganz geheuer ist. Du hast schon jetzt die Opfer angesprochen, die Kinder. Die haben auch ausgesagt in dem Prozess. Erzähl uns mal davon.
Also auch die Kinder hatten sehr viel Vertrauen zu ihm entwickelt. Er wohnte zeitweise bei denen, hat viel Zeit mit ihm verbracht. War nett zu ihnen, hat mit ihnen tolle Sachen unternommen und es ging dann sogar so weit, dass die Kinder auch bei ihm in Leer dann übernachten durften. Er ist mit ihnen ins Kino gegangen, er hat Pizza gegessen, eigentlich alle Dinge, die Kinder in dem Alter auch cool finden, muss man sagen. Und dann am Abend sollen sich dann eben die Taten ereignet haben.
Was ich auch noch so interessant fand, beim Landgericht Aurich, wenn bei solchen Fällen ein Kind aussagen muss, haben die sich jetzt dazu entschieden, dass teilweise als Skype oder als Videokonferenz oder Videoschalte zu machen oder auch in einem anderen Fall des Kindes einfach abgetrennt vom Täter. Ne? Erzähl uns mal, wie das war.
Also man muss sich vorstellen, das sind extreme Situationen für Kinder. Die wurden von Serge unmittelbar nach den Taten enorm eingeschüchtert. Da hatte er ein ganz dominantes Auftreten und hat den Kindern mehrfach gesagt, wenn sie ihren Eltern was sagen, dann gibt es Probleme, dann sind sie keine Freunde mehr und so weiter. Das hat die Kinder psychisch belastet und hat dazu geführt, dass einige Kinder nicht dazu in der Lage waren, im Gerichtssaal auszusagen. Und im Landgericht Aurich war das dann ein Novum. Es gab erstmals eine Vernehmung per Skype. Da war das Kind zwar im Gericht anwesend, allerdings in einem anderen Raum und hat dann mit dem Richter über eine Videokonferenz gesprochen. Eine andere Richterin saß bei dem Jungen in dem Videoraum und das andere Kind hat hinter einer Trennwand ausgesagt, so dass das Kind dem Täter quasi nicht in die Augen schauen musste.
Ja, aber da muss ich fragen, also klar, das Kind sieht den Täter nicht, aber es weiß doch, dass der Täter hinter dieser Trennwand ist. Also ich finde, warum hat das Kind nicht auch einfach in einem anderen Raum gesessen und per Video, also Übertragung, das gemacht? Das ist doch eigentlich weniger belastend, stelle ich mir das vor.
Ist sicherlich so. Warum das in dem einen Fall nicht passiert ist, kann ich gar nicht genau sagen. Fakt ist, es wurde beantragt, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Vernehmung nicht im Raum sein sollte. Das hat die Kammer damals abgelehnt. Ich denke, dass das rechtliche Gründe hatte, dass du den Angeklagten nicht von der Verhandlung, die gegen ihn läuft, ausschließen kannst. Und das Gericht sicherlich da gründlich arbeiten wollte, weil ansonsten natürlich immer ein Verfahrensfehler aufgetischt werden kann, der dann letztendlich auch zu einer Wiederholung des Prozesses führen könnte.
Und das wollte halt keiner die Gefahr eingehen, einfach, dass genau. Es passiert. Wir haben jetzt viel über die Taten in Ostfriesland gesprochen, doch ich hatte auch eingangs gesagt, dass er eine dunkle Vergangenheit hat. Jan, es wird langsam Zeit, dass wir darüber sprechen, denn er ist nicht ohne Grund aus Luxemburg ausgewandert.
das hat eigentlich diesen ganzen Fall so besonders gemacht. Es war vor dem ersten Verhandlungstag schon bekannt, der Serge ist kein unbeschriebenes Blatt. Der saß bis Mitte 2014 in Luxemburg im Gefängnis und hat dort eine 14-jährige Haftstrafe abgesessen wegen Missbrauchs an Kindern. Also er hat die gleichen Taten, die in Aurich dann passiert sind, hat er schon einmal vollbracht in seinem Heimatland, hat damals in der ersten Verhandlung sogar 20 Jahre Haftstrafe bekommen. Das wurde dann in einem zweiten Verfahren nochmal reduziert auf 14 Jahre, aber diese Haftstrafe hat er eben komplett abgesessen. Also er war schon 14 Jahre im Gefängnis, kam dann Mitte 2014 frei, wurde 2017 in U-Haft genommen im Saarland, auch wegen des Verdachts auf Missbrauchs von Kindern. Und damals wurde allerdings das Verfahren eingestellt. Und dann tauchte er, wie gesagt, in Ostfriesland auf.
Zwischendrin kam, glaube ich, dann auch raus, dass er auch mal einen Abstecher nach Texas gemacht hat, in die USA.
Genau, er war auch in Texas auffällig. Dort soll er eine Zeit lang bei seinem Onkel gelebt haben, wurde dort dann auf 8 Jahre auf Bewährung verurteilt und sofort aus dem Land ausgewiesen. Dort soll er kinderpornografische Inhalte verbreitet haben.
Also man erkennt, so traurig das klingt, ein Muster in seinen Verhaltensweisen, egal wo er ist. Und trotzdem wurde natürlich nie die Information nach Ostfriesland getragen, dass ein so gefährlicher Mensch lebt. Lass uns noch mal kurz auf seine Zeit in Luxemburg zurückgehen. Ich finde nämlich, da wird ganz deutlich, dass es eine verblüffende Ähnlichkeit eigentlich gibt zu den Fällen in Ostfriesland, auch zu dem Schema, ne? Also immer dieses, ich bin der nette Onkel, ich bin vor allem fällt mir auf, so an, habe ich mich an Frauen gehalten, die vielleicht alleinstehend waren oder also mit Kind, aber dann irgendwie getrennt waren, allein das Sorgerecht hatten oder wie auch immer, dass das eigentlich damals ja auch schon so war wie jetzt auch, ne?
Genau, immer wieder das gleiche Schema. Er hat in Luxemburg, da war er damals Anfang 20, sogar einmal geheiratet, um vor den Behörden so diesen Eindruck zu vertuschen und immer ganz gezielt Frauen gesucht, alleinerziehende Frauen mit Kindern im jungen Alter unter 14 Jahren. In Luxemburg hat er einen Baseballverein gegründet und in Homburg, also im Saarland, war er auch in einem Sportverein engagiert. Eigentlich alles, wie er später auch in Ostfriesland gemacht hat, immer mit dem Ziel, an Kinder ranzukommen.
Und das muss man sich auch mal vorstellen. Er hat in Luxemburg eine Frau geheiratet, die er offenbar nicht wirklich geliebt hat, nur um den skeptischen Behörden vorzutäuschen, hier ein schönes, idyllisches Familien-Eheleben vorzutäuschen. Also so weit ist er gegangen, um seine Taten weiter durchführen zu können. Das wurde dann ja, glaube ich, auch in dem Prozess gegen ihn an einem Prozesstag mal verlesen, die ganzen Taten. Magst du mir erzählen, wie intensiv dieser Tag auch für dich war, der sich das angehört hat?
Kurze Werbung.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing board or Miro board?
Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro brainstorms. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Werbung Ende.
Ja, das war unglaublich. Also das dauerte 3 Stunden, wenn nicht sogar ein bisschen länger, dass das Urteil aus Luxemburg verlesen wurde. Wie gesagt, da kam ans Tageslicht, dass er damals zu 20 Jahren verurteilt wurde. In Texas auch auffällig war. Also diese ganze Ähnlichkeit wurde dann nochmal im Detail verlesen. Und es wurde auch nochmal erklärt, was für ein unbeschreibliches Leid das für die Kinder war. Und ja, was es für eine Schwere der Taten war. Das war unfassbar und das hat mich sehr beeindruckt, das hat alle anderen Anwesenden sehr beeindruckt und natürlich hat man sich gefragt, wie kann das sein, dass das hier in Deutschland nicht bekannt war, dass er sich hier so ein neues Leben aufbauen konnte. Letztendlich habe ich da auch mal Kontakt zur Justiz in Luxemburg aufgenommen. Damals wurde gesagt, er hat seine Strafe vom ersten bis zum letzten Tag verbüßt und darum gibt es da auch keine Führungsaufsicht, so wird das genannt. Das heißt, er war ein freier Mann und hatte darum die Möglichkeiten hier. Auch eine Mutter eines Opfers hat einmal ein offenliegendes polizeiliches Führungszeugnis von ihm gefunden im Flur, hat da mal reingeschaut, das war ohne Eintragung. Ob das letztendlich echt war oder eine gefälschte Urkunde, kann man natürlich nicht sagen.
Diese Frage hat mich nach unserer Aufzeichnung wirklich noch sehr beschäftigt. Wird eine Straftat, die im Ausland begangen wird, überhaupt im Führungszeugnis aufgeführt? Die Antwort ist nein. Der Luxemburger, der in seiner Heimat wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde, bekommt hierzulande ein Führungszeugnis ohne Einträge, da nur seine Taten in Deutschland aufgelistet werden. Übrigens, der Begriff polizeiliches Führungszeugnis ist auch irreführend, denn die Polizei hat damit überhaupt nichts zu tun. Das Führungszeugnis ist eine auf grünem Spezialpapier gedruckte Urkunde, die bescheinigt, ob die entsprechende Person vorbestraft ist oder nicht. Diese Informationen werden aus dem Bundeszentralregister gezogen. Das Führungszeugnis bekommt man daher auch nicht über die Polizei, sondern über die zuständige Einwohnermeldebehörde oder beim Bundesamt für Justiz. Dieser Nachweis kann in unterschiedlichen Situationen notwendig sein. Beispielsweise bei einigen Berufen wird es als Nachweis verlangt oder bei bestimmten behördlichen Genehmigungen. Je nach Schwere der Tat werden übrigens einige Einträge auch nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht.
Im Zuge des Prozesses, wir hatten gesagt, eingangs ging es um 2 Kinder, 4 Fälle, wurde es, glaube ich, dann auch noch größer, es wurden immer neue Fälle.
Auch durch die Berichterstattung haben sich Eltern dann gedacht, okay, den kennen wir auch, sind darauf gestoßen und haben mit ihren Kindern gesprochen und es kam letztlich dazu, dass noch viele, viele weitere Taten ans Tageslicht gekommen sind. Es gab auch einen weiteren Prozess später, in dem er nochmal verurteilt worden ist mit insgesamt 13 weiteren Fällen dann.
Zu dem Urteil kommen wir dann später noch. Was ich mich gefragt habe, der Täter saß jetzt viele Verhandlungstage natürlich mit im Raum. Wie hat er sich für dich da präsentiert? War der jemand, der aufmerksam verfolgt ist? War der eher traurig, zurückhaltend, schüchtern, auf den Boden guckend? Beschreib ihn mal so ein bisschen, wie das war, wenn sowas verlesen wird.
Es hat sich tatsächlich im Laufe des Prozesses verändert. Erstmal ist er sehr dominant aufgetreten, sehr selbstsicher. Wenn ich mich richtig erinnere, kam er die ersten Verhandlungstage immer im Anzug, schick gekleidet, fertig gemacht, so als wenn er selbst sein Anwalt wäre. So wirkt er auch in seinem Auftreten überhaupt nicht so, dass er irgendwie eine Art von Reue zeigt. Hat sich aber auch sehr zurückgehalten, hat nicht viel gesagt, hat seinen Anwalt Tim Lorenzen aus Bremen war das arbeiten lassen. Und der Anwalt hat auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und hat das Gefühl gehabt, er gibt wirklich alles für seinen Mandanten. Und auch das hat sich im Laufe des Prozesses verändert. Also man hat gemerkt, diese Kluft zwischen Anwalt und Mandant wurde immer größer, weil immer wieder neue Nebenschauplätze aufgetaucht sind. Und eigentlich war es mittlerweile allen klar, okay, der Luxemburger ist schwer pädophil und hat sich selbst aber nie dazu geäußert und auch immer weiterhin bestritten.
Genau, er hat es ganz lange bestritten. Im Zuge dieses Prozesses kommt auch ein sehr spannender Zeuge irgendwann zu Wort. Und zwar ist es ein Gutachter, der schon etwas betagter war, möchte ich mal sagen. Ich glaube, er war schon Mitte 80, als er zu Wort kam. Erzähl von ihm.
Er war 86 Jahre alt und eigentlich schon lange im Ruhestand und kam extra aus Luxemburg für seine Aussage nach Ostfriesland. Das zeigt eigentlich nochmal, wie eindrucksvoll dieser Fall ist. Man muss sich das vorstellen, er ist ein psychiatrischer Gutachter. Er trifft unglaublich viele Menschen, spricht lange mit denen, diagnostiziert, was könnten sie haben, was haben sie nicht. Und er ist 86 Jahre alt, kann sich aber an Serge erinnern, den er 2000 und 2002 getroffen hat. Das zeigt eigentlich dieses ganze Bild oder dieses ganze Ausmaß, was der Fall auch in Luxemburg hatte. Ich habe mit Henry Eipers von der Justiz in Luxemburg gesprochen, der sofort sein Interesse gezeigt hat an diesem Fall. Er hat gesagt, der Mann hat das ganze Land auf Trab gehalten. Wenn ihr schreibt, schickt uns das bitte zu.
Also quasi in Luxemburg kennt ihn fast jeder.
Kann man so sagen. Und auch dieser Gutachter hat dann über Serge gesprochen und hat gesagt, er hat eine hollywoodhafte Fassadenhaftigkeit und einen märchenhaften Redefluss, zeigt eine gewisse Schmiegsamkeit. Es wirkt aber auch sehr charmant. Er sei kindlich und unreif, abgefeimt und berechnend. Also eigentlich alle Eindrücke, die man selbst von ihm bekommen hat während der Verhandlungstage zuvor, haben sich da bestätigt.
Aber auch sehr gegensätzlich teilweise einfach, ne? Also irgendwie auch so ein Spiel mit Gegensätzen.
Genau, viele verschiedene Persönlichkeiten verkörpert. Er soll zudem sich selbst auch nicht sicher sein, ob er homo- oder heterosexuell ist. Hat selbst angegeben, dass er als Kind sexuell missbraucht wurde in der Kirche und hat unterschiedlichste Jobs angenommen, Jurymitglied in der Mini-Playback-Show, will beim Militär gewesen sein, will bei der Polizei gewesen sein, hat sich in Ostfriesland später mal als Anwalt ausgegeben, im Altersheim gearbeitet, alles Mögliche. Und also das ist auch eine Intelligenz einfach, dass dieser Mann sich so gut äußern kann und in diese ganzen unterschiedlichen Rollen schlüpfen konnte. Das war einfach eindrucksvoll.
Absolut. Und du hattest schon vorhin mal kurz gesagt, es gab auch Nebenschauplätze. Einer dieser Nebenschauplätze war auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte tatsächlich. Wie kam es denn dazu?
Das wurde mal kurz in einem Prozess erwähnt, dass es da Fälle gab. Ich habe dann recherchiert im Internet und bin tatsächlich auf zwei Urteile gestoßen. Er hat zweimal geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg in Frankreich. Einmal hat er gegen den Staat Luxemburg geklagt, weil der Prozess zu lange gedauert haben soll. 1999 wurde er in U-Haft genommen und ich glaube erst 2005 ist das endgültige Urteil gefallen in Luxemburg. Da hat er tatsächlich Recht bekommen. Der Staat Luxemburg musste ihm 3.000 Euro zahlen als Entschädigung. Das zweite Mal musste er sich in der Haft einmal komplett entkleiden für Sicherheitskontrollen und fand das als menschenunwürdig und hat dagegen geklagt. Da hat er den Prozess dann allerdings verloren.
Dadurch kommt ja auch so ein bisschen raus, du hast es schon vorher gesagt, er hat sich auch teilweise selber als Jurist ausgegeben. Er war auch ein Mensch, der wirklich alles dafür getan hat, sein vermeintliches Recht zu bekommen. Umso spannender fand ich ja, dass er irgendwann dann trotzdem auch sein Schweigen gebrochen hat in dem Fall, ne?
Der Prozess dauerte inzwischen fast ein halbes Jahr, neigte sich so langsam dem Ende und da hat er auf einmal gesagt, dass er eine Einlassung abgeben möchte. Also er möchte sich zum Fall äußern. Diejenigen, die dann mit einem Geständnis gerechnet haben, die wurden getäuscht. Stattdessen hat Serge einige Seiten vorbereitet, geschrieben und die durch seinen Anwalt verlesen lassen. Da ging es um das private Familienleben der Nebenkläger, also der geschädigten Familien. Es ging darum, dass er sich bei den Kindern entschuldigt hat und dass es ihm leid tut. Allerdings nicht dafür, dass er die Taten vollbracht hat, sondern dass die Kinder von ihren Eltern manipuliert worden seien. Und es überhaupt jetzt zu diesen Prozessen gekommen ist. Und er machte dem Gericht schwere Vorwürfe, hat gesagt, das Urteil liege schon längst in der Schublade. Ja, gab sich selbst nochmal als Opfer.
Also mit keinem Wort hat er sich für seine Taten entschuldigt oder auf das Leid der Opfer eingegangen.
Genau, auf gar keinen Fall. Ich glaube, vielleicht ist das bis heute nicht der Fall.
Du hattest auch in einem Text dazu geschrieben, habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass dann auch, als er diese Einlassung vorgetragen hat, auch sein Verteidiger irgendwann gesagt hat, das sind seine Worte, nicht meine.
Eben, also das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, der Verteidiger wurde mit den Verhandlungstagen immer ruhiger, immer distanzierter und wörtlich hat er gesagt, ich betone, das sind die Worte des Angeklagten, nicht meine. Und da hat er dann detailliert nochmal die Vergangenheit aufgearbeitet und ja, hat auch von den angeblichen Taten gesprochen, die es seiner Meinung nach so eben nie gegeben hat. Und das war alles
an den Haaren herbeigezogen, muss man auch sagen. Was mich noch interessiert, wo wir vielleicht langsam Richtung Urteil gehen, wie groß war dieser Fall eigentlich in Ostfriesland und auch, du sagtest ja auch anfangs, der hat in Vereinen in der Region gearbeitet. Wie haben die so einen Fall aufgenommen, dass es bei ihnen passiert ist? Haben die daraus auch irgendwelche Lehren zum Beispiel gezogen?
Genau, das war sehr speziell. Eines seiner Opfer hat in einem Jugendverein Fußball gespielt. Serge war jedes Training, jedes Spiel mit dabei. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ein wichtiges Spiel anstand. Und Serge hat über das Handy des Jungen, des befreundeten Jungen, die Mannschaft zu einem Sondertraining gerufen. Von dem keiner wusste, kein Vereinsverantwortlicher
kein
wusste.
Kein Trainer.
Genau, und so war das dann eben, dass er sich mit den ganzen Jungs auf dem Sportplatz getroffen hat und im Endeffekt dann ein Pädophiler mit 10, 12 Kindern Fußballtraining gemacht hat. Und natürlich habe ich auch die Vereine damit oder den Verein damit konfrontiert. Gab auch andere Vereine, in denen das war. Ich habe da viel rumtelefoniert und gefragt, wie wird damit umgegangen. Und die Vereine waren natürlich erschüttert und haben gesagt, dass es inzwischen Kontrollen gibt. Also man muss wirklich ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Es ist aber auch eben immer schwer, Ehrenamtliche zu finden und dann dafür zu sorgen, dass immer mindestens zwei Betreuer auf dem Platz stehen, ist schwer.
Aber das ist das Ziel eigentlich, dass immer zwei Erwachsene.
Das ist das Ziel, genau. Und gerade in den betroffenen Vereinen wurde das gründlich aufgearbeitet.
Magst du einmal auch erzählen, wie groß die Resonanz in der Region Ostfriesland generell war auf den Fall? Hast du da so gemerkt, dass das ein Fall war, der viele Menschen bewegt hat?
Ja, man hat gemerkt, dass der Gerichtssaal wurde voller mit den Verhandlungstagen. Anscheinend war es so, dass die Berichterstattung doch Aufmerksamkeit gefunden hat. Auch in Luxemburg, habe ich ja schon einmal angesprochen, wurde der Fall weiter verfolgt. Es gab auch anschließend nach der weiteren Verurteilung jetzt 2021 Berichterstattungen in Luxemburg. Also auch hier im Nordwesten überregional wurde über diesen Prozess in Aurich berichtet, weil es einfach ein spezieller Fall war.
Bevor es zum Urteil ging, wir hatten jetzt schon einmal den Gutachter von damals, den etwas betagteren Herrn aus Luxemburg, gab es ja auch nochmal ein Gutachten, was dann für den Prozess angefertigt wurde. Was stand denn da drin?
Genau, ihm wurde wieder eine Pädophilie bescheinigt und dieses Mal aber auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das heißt nicht mehr nur ausschließlich die Pädophilie, die der Luxemburger Gutachter 2002 noch diagnostiziert hatte. Und weil es damals eben nur die Pädophilie war, war er auch voll schuldfähig, ist also 14 Jahre ins Gefängnis gegangen. Hier haben wir jetzt einmal die Borderline-Persönlichkeitsstörung und die Pädophilie, was maßgeblich für das Urteil sein könnte, weil er dadurch auch als eingeschränkt schuldfähig gilt.
Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine schwerwiegende psychiatrische Krankheit. Typische Anzeichen dafür sind Impulsivität, instabile, aber dafür intensive zwischenmenschliche Beziehungen, schnelle Stimmungswechsel oder auch eine gestörte Selbstwahrnehmung. Betroffene sind oft unsicher, haben Angst, verlassen zu werden oder können ihre Emotionen nur schwer kontrollieren. Diese Störung hat natürlich ganz verschiedene Gesichter. Einige Betroffene stoßen beispielsweise andere Menschen erst ab und umklammern sie wenig später wieder. Andere isolieren sich komplett. Doch grundsätzlich sind bei Borderline-Patienten soziale Beziehungen instabil. Das hat sich ja auch bei unserem Fall gezeigt mit den vielen Umzügen des Mannes und den immer neuen sozialen Kontakten. Lass uns jetzt wirklich mal zum Urteil kommen. Ich schaue gerade mal, das wurde gesprochen am 17. September 2019. Wie sah das aus?
Ja, es war so, dass er letztendlich 8 Jahre Haftstrafe bekommen hat, allerdings mit Unterbringung in der Psychiatrie. Ist also nicht im Gefängnis. Durch Zufälle weiß ich heutzutage, in welcher Anstalt er untergebracht ist. Weiß auch, dass er heute immer noch da ist. Ich weiß sogar, dass er erste Lockerung bekommen hat. Das wird die Betroffenen damals nicht erfreuen, weil von der Staatsanwaltschaft und auch von der Nebenklage wurde Sicherungsverwahrung gefordert. Das heißt eigentlich, dass der Mann ohne spezielle Untersuchung nicht mehr auf freien Fuß kommt. Das hat er jetzt nicht. Das konnte damals aus rechtlichen Gründen auch nicht verhängt werden.
Und es ist jetzt so, muss man auch mal erklären, er sitzt jetzt diese 8 Jahre dort ab. Ich glaube, diese Lockerungen sind ja auch im Zuge der Therapie. Es gehört einfach dazu, dass man ihm natürlich dann mehr Vertrauen entgegenbringen will. Aber es heißt jetzt trotzdem nicht, dass er nach diesen 8 Jahren automatisch auf freien Fuß kommt, ne?
Genau, das hat der Richter damals auch erklärt. Also inzwischen sind es auch nicht mehr 8 Jahre, sondern 2021 wurde dann eine Gesamtstrafe gebildet zu 10 Jahren. Aber ebenfalls auch wieder die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt. Da ist er jetzt nach wie vor und der Anwalt hat damals gesagt, es hat 2 Gründe, einmal die Sicherung und die Heilung. In der Psychiatrie ist er gesichert und solange er nicht geheilt ist, wird er auch nicht auf freien Fuß kommen. Das heißt, in 10 Jahren, wenn seine eigentliche Strafe abgesessen ist und ein Gutachter sagt, er ist immer noch pädophil, dann wird er nicht freikommen. Es kann allerdings sein, wenn er als geheilt gilt, dass er dann irgendwann wieder frei ist.
Damit es hier nicht missverstanden wird, Pädophilie ist nicht heilbar. Es geht darum, dass Patienten lernen, mit der Neigung umzugehen und keine Gefahr mehr für Kinder darstellen. Solange das nicht gegeben ist, wird Serge auch nicht auf freien Fuß kommen. Du hast gerade gesagt, es sind inzwischen 10 Jahre. Das lag daran, dass im Laufe des Prozesses nochmal neue Opfer hinzukamen, einfach, ne?
Genau, genau.
Wie haben die Familien der Opfer eigentlich das Urteil aufgenommen?
Ich habe nach dem Urteil mit einer Mutter gesprochen, eines Opfers. Die war natürlich enttäuscht darüber, dass es keine Sicherungsverwahrung gab. hat aber dennoch Größe gezeigt und dem Richter Respekt gezollt. Richter war Jan Heinemeier, der ist Vizepräsident des Landgerichts in Aurich. Der hat sehr einfühlsam mit den Kindern gesprochen, Ruhe bewahrt über den gesamten Prozess. Und ja, das hat die Mutter oder die gesamte Nebenklage hat das sehr wertgeschätzt. Und dementsprechend gab es dann Erleichterung darüber, dass das endlich nach einem halben Jahr dieser Prozess vorbei war und dann auch große Zufriedenheit und ein Lob für den Richter.
Lieber Jan, vielen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Danke.
Sehr gerne.
Liebe Leute, wenn ihr da draußen auch Erfahrung habt mit dem Thema sexuellen Missbrauch oder generell Angst davor habt, mit wem eure Kinder Zeit verbringen, dann gibt es Stellen, die euch helfen können, genau hinzuschauen und Dinge zu sehen, worauf man achten sollte. Solche Anlaufstellen für Opfer, aber auch für Familien verlinken wir euch in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet zu einer neuen Folge Tatort Nordwesten. Vielen Dank.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.